Irgendwann fangen auch Männer an zu reden. Also das ist natürlich so, dass gesagt wird, ja, die tun es vielleicht später oder die tun es zögerlicher oder so. Aber irgendwann tun sie es dann ja doch.
Heute geht es um Burnout. Männer haben mehr Hemmungen, sich professionelle Hilfe zu holen als Frauen. Das ist eine der Erkenntnisse der aktuellen CSS-Gesundheitsstudie. Dabei, wenn man sich Hilfe holt, stehen die Chancen gut, dass man sich erholt und wieder in seinem Job arbeiten kann. Und dank der Erfahrung vom Burnout möglicherweise sogar widerstandsfähiger ist als vorher. Hallo und herzlich willkommen zu «Hallo Gesundheit», einem Podcast von der CSS. Ich bin Manuel und ich gehe mit Menschen spazieren, die viel über ein bestimmtes Gesundheitsthema wissen. Entweder aus eigener Erfahrung oder weil sie Fachpersonen sind. Heute rede ich mit der Hildburg Porschke über Burnout.
Mein Name ist Hildburg Porschke. Ich bin Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und habe mich seit etwa 2010 sehr intensiv mit Stressfolgeerkrankungen beschäftigt, indem ich mit der Frau Doris Strauß zuerst die Klinika Holistica Engiadina in Susch aufgebaut habe bis 2014 und seit 2015 sind wir beide nach St. Gallen gegangen und haben auch in der Oberweit, einem Hotel, die Klinik Oberweit aufgebaut.
Burnout, das ist ein Begriff, den alle kennen, wo alle eine Meinung dazu haben. Und gerade so einen Begriff muss man unbedingt klären. Was ist Burnout überhaupt?
Also Burnout ist quasi eine Beeinflussung des Gesundheitszustandes durch Stress. Der Begriff ist geprägt worden von Herbert Freudenberger, das war schon 1974. Er hat in einer Free Clinic in New York zusammen mit anderen, mit einem ganzen Team, als Streetworker Drogenabhängige in New York auf den Straßen behandelt, was natürlich mit einem enormen Zeitaufwand neben der Arbeit verbunden war. Und was aber leider auch natürlich sehr frustrierend war, weil die gewünschten Erfolge haben sich nicht eingestellt. Und er hat dann gemerkt, dass viele in seinem Team, wie er es bezeichnet hat, burned out waren. Also er hat es Staff burned out genannt und hat es dann beschrieben. 1981 ist dann ein erster Fragebogen entstanden, wo eine Selbsteinschätzung gemacht werden kann von der Christina Maslach und der Susan Jackson.
Was ist die Definition von Burnout, wenn wir es noch ganz kurz fassen einmal?
Die Definition ist jetzt Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet werden kann. Das heißt, es ist keine Diagnose, sondern es wird kodiert unter Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen. Das ist auch vorher schon so gewesen. Was jetzt stärker betont wird, ist, dass es tatsächlich mit Stress am Arbeitsplatz verbunden ist. Was natürlich verständlich ist, man möchte ja auf dem Gebiet auch forschen. Das ist für die Arbeitsmedizin, das ist für die Versicherungsmedizin wichtig, dass es da Kriterien gibt, dass das eben auch so benannt wird. Ja. Natürlich gibt es auch Stresssituationen außerhalb der Arbeit. Ja, also wenn jemand zum Beispiel einen kranken Familienangehörigen pflegt oder andere Stressbelastungen, was weiß ich, ein Rosenkrieg, eine Scheidung kann enorm Stress verursachen, mehr als sonst irgendetwas, ja, dann ist das natürlich auch etwas, was einen letztendlich ausbrennen lassen kann. Und was natürlich dann auch sehr Einfluss hat auf die Situation bei der Arbeit. Man kann ja nicht das Privatleben und das Arbeitsleben und die Stressbelastung im einen und im anderen Bereich völlig trennen. Das beeinflusst sich immer gegenseitig. Ja? Aber es ist jetzt einfach ein Versuch, das abzutrennen, damit man die entsprechende Forschung dann vorantreiben kann.
Aber ganz ein wichtiger Punkt, was Sie gesagt haben, es ist keine Krankheit, Burnout.
Natürlich ist es letztendlich etwas, was zu einer Krankheit führen kann. Es ist der Risikozustand für eine Krankheit, die sich daraus entwickeln kann, wie zum Beispiel eine Depression. Es gibt häufig Panikstörungen dabei. Es gibt auch Angststörungen, generalisierte Angststörungen dabei, chronische Schlafstörungen und so weiter und so fort. Es ist ein Risikozustand, der zu weiterem führen kann.
Sie haben zwei Burnout-Kliniken aufgebaut, mit aufgebaut, das haben Sie gesagt. Was hat eine Burnout-Klinik, die eine normale Klinik nicht hat?
Zum einen ist es so, dass da eine Kombination gemacht werden kann zwischen der notwendigen psychophysischen Erholung. Das ist mal das eine. Das ist auch mit Entspannungsübungen, die auch zu lernen, die in eine Tagesstruktur einzubauen, verbunden. Das ist mit Sport verbunden, wieder fitter zu werden. Das ist aber auch damit verbunden, die eigene Seite dessen, was zu dem Burnout geführt hat, kennenzulernen. Da es ja um Anforderungen an das Individuum geht, sich selbst zu regulieren, die eigenen Emotionen zu regulieren, die Selbstwirksamkeit zu stärken, die Abgrenzungsfähigkeit zu stärken und so weiter und so fort. Das muss einerseits gelernt werden und da muss derjenige auch überhaupt erstmal erkennen, dass in seiner Haltung vielleicht etwas auch diesen Prozess befördert hat. Das ist nicht immer schön, ja? Aber es wird leichter, wenn die Patientinnen das in einer Gruppe machen können. Ja? Das heißt, die Patienten stützen und stärken sich da auch sehr gegenseitig und das ist ein gutes Übungsfeld.
Und Sie haben jetzt noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Also Sie haben gesagt, die eine Seite ist wie die Seite der Person und die andere Seite ist die Seite der Anforderung an die Person, auch ja, von der Firma. Also das ist wie ein Zusammenspiel zwischen zwei Sachen, oder? Das Burnout.
Ja, auf jeden Fall. Und da ist natürlich, sind nicht alle Menschen gleich. Das ist auch in der Sotomo-Studie durchaus sehr gut herausgekommen.
Also die Studie, Gesundheitsstudie, von der CSS in Auftrag
gegeben. Ja, genau. Ja. Da ist ja gesagt worden, dass zum Beispiel Risikofaktoren sind einerseits mangelnde Wertschätzung. Ja. Gut, wie viel Wertschätzung brauche ich denn? Ja. Leute, die sehr selbstsicher sind, die scheren sich nicht viel darum, was ihr Umfeld dann denkt. Die denken, ja, ich mache das sowieso gut genug. Und wenn der Chef heute mal nicht mich angestrahlt hat, ist das nicht wichtig. Ja. Und es gibt Menschen, die sehr auf Wertschätzung, auf Zuspruch, auf Anerkennung angewiesen sind, ja, die eher vielleicht auch Selbstzweifel haben, ja, und die gerne in dem beruhigt werden möchten. Und wenn das dann nicht kommt, ist es ein fehlender Teil der Belohnung, nicht? Wenn ich mich engagiere oder auch sehr fest engagiere, ja, dann will ich auch diese Belohnung über die Wertschätzung und über die Anerkennung. Und wenn sie das nicht bekommen, ist das sehr schwierig, ja. Das andere ist zum Beispiel, dass immer gesagt wird, Überstunden sind nicht gut. Man kann aber nicht sagen, wie viele Überstunden sind denn für jemanden gut und wie viele nicht. Es war da sehr interessant, dass quasi von den Patienten, die angeben, sie machen Überstunden oder sie haben diese Regelung der ständigen Erreichbarkeit, ja, dass da die eine Hälfte das als belastend empfand und die andere Hälfte nicht. Ja. Die das nicht als belastend empfindet, die können das ruhig weitermachen. Für die ist es etwas, wo sie das Gefühl haben, das kann ich kontrollieren, das ist etwas, was ich so machen will. Ja, ich will vielleicht zwischen 10 und 12 noch arbeiten oder nachts, ja. Das mache ich so, das ist gut für mich. Und die andere Seite, die empfindet das vielleicht als Zumutung und reagiert mit einem Haufen negativer Gefühle. Ja, man kann mir das doch nicht zumuten und ich will das nicht und das ist kränkend und ich werde da schlecht behandelt und so weiter und so fort. Ja. Und dann geht es darum, ja, wie kann man mit diesen negativen Gefühlen anders umgehen? Denn die machen das Ganze viel, viel schlimmer. Die machen daraus dann eine richtige Katastrophe.
Wir sind vorher noch bei der Burnout-Klinik, wo Sie so mit aufgebaut haben. Ich habe noch eben gefragt, was das Spezielle ist an diesen Kliniken. Und Sie haben mir vorher im Vorgespräch noch gesagt, dass bei einer Klinik haben Sie probiert, das in ein Hotel zu integrieren. Also, dass die Leute auch nicht so pathologisiert werden.
Ja.
Oder was ist da die Idee dahinter?
Ja, die Idee war eindeutig, dass die Anteile der Patienten, die gesund sind, gesund erhalten werden sollen, in einem Umfeld, wo man eigentlich gar nicht merkt, dass es eine Klinik ist. ja, wo man sich wohlfühlt, wo man auch mit normalen Hotelgästen zusammen ist und so weiter und so fort.
Wir haben vorher schon die Geschichte vom Burnout-Begriff ganz kurz angetönt mit diesen Streetworker. In den 80er und 90er Jahren hat das Burnout fast so ein bisschen zum guten Ton gehört in gewissen Firmen. Was ist das für eine Firmenkultur, die dort geherrscht hat?
Ja, das war sicherlich eine Firmenkultur so nach dem Motto, wir sind alles Helden, geht nicht, gibt's nicht, gib mir mehr Herausforderungen. Und Stress wurde so behandelt, wenn ich nur das richtige Mindset habe für den Stress, dann kann mir der nichts anhaben, was zum Teil richtig ist. Nicht? Das hatten die Forschungen ergeben, ja, das stimmt. Manche können ganz viel arbeiten, ganz lange arbeiten, sich sehr belasten und kriegen das nicht.
Das ist wieder die Individualität.
Das ist die Resilienzforschung dann gewesen, wo man das aber etwas verallgemeinert hat und es nicht mehr so gesehen hat, wie man das vielleicht heute sehen würde, dass es sehr darauf ankommt, dem Einzelnen die Flexibilität und die Kontrolle zu lassen.
Ja. Also Flexibilität ist ja auch so ein Punkt, wo in der Studie oder CSS erwähnt wird, dass das ganz wichtig ist.
Ja, nicht? Also dass die Möglichkeit, Zeit und Raum und auch Quantität zu bestimmen, ist wichtig. Ja? Dann hat der einzelne Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin das Gefühl von Kontrolle und ich teile es mir selbst ein, ich mache es so, wie es für mich richtig ist. Und das ist ein enormer Resilienzfaktor.
Dass man zum Beispiel kann daheim bleiben, wenn man lieber Homeoffice macht oder dass man auch ins Büro kann, wenn man lieber die Struktur vom Büro hat.
Ja, also man kann nicht sagen, entweder das eine oder das andere. Für manche ist das Büro unheimlich wichtig, das hat ja Corona gezeigt, ja. Dass viele sehr darunter gelitten haben, nicht ins Büro zu dürfen. Und für manche ist es sehr viel besser, man macht das, teilt sich das zu Hause ein. Ja.
Okay. Jetzt haben Sie vorher so von den Helden geredet, von dieser Firmenkultur. Ja. Ist das Burnout ein Männerproblem?
Nein, ist es nicht. Das hat, glaube ich, auch die Studie gezeigt, nicht? Dass das etwa 50-50 ist. Man sagt, ein bisschen stärker sprechen zumindest Frauen davon. Also Männer sprechen nicht so viel davon. Das kann dann den Eindruck verzerren. Mhm. Ja? Aber ich glaube, und wir haben es eigentlich auch in Susch so erlebt, dass etwa das 50-50 ist. Mhm. Ja?
Wann war denn so ein bisschen der Moment gewesen, nach den 80er, 90er Jahren, wo man so gesagt hat, hey, so kann es nicht weitergehen, wir tun ja unsere Mitarbeitenden verheizen? So.
Das, glaube ich, war nicht ein einzelner Moment, sondern das ist einfach eine Erkenntnis gewesen, das natürlich enorme Kosten verursacht. Das ist, glaube ich, schlicht und einfach irgendwann ein Rechenproblem gewesen, dass man sagt, also so kann es nicht weitergehen. Das gibt enorme Kosten, was die Arbeitsunfähigkeit angeht, was aber auch so die versteckte einfach Absenz angeht. Nicht? Die Leute gehen noch zur Arbeit, aber sie sind eigentlich nicht mehr richtig da. Das ist ja ein typisches Zeichen auch vom Burnout, dass diese Depersonalisierung, dass die Leistungsfähigkeit, die Effizienz enorm abnimmt. Ja, bei weiterhin hohen Anforderungen, denen der Einzelne auch zustimmt, was ja gerade das Leiden macht auch. Ja.
Also das war vor allem ein Kostenproblem am Schluss, wo dann die Firma nachher zum Umdenken bewegt hat.
Das ist ja leider immer so. Ja.
Und wie ist denn die Situation heute? Also was machen die Firmen aktiv, um Burnout zu verhindern? Oder gibt es vielleicht immer noch eben Firmen, wo so eine Burnout-Kultur herrscht?
Das gibt es noch, ja, sicher. Das eine ist natürlich die enormen Kosten. Das andere ist natürlich heutzutage auch der Arbeitskräftemangel. Nicht? Dass man, lass gehen, kommt frisch, ist nicht mehr. Und das war in den 90er Jahren noch so.
Nicht? Ja, dass man einfach dann hat können die Leute ersetzen, wenn die einen gegangen sind.
Genau, ja. Und das kann man heute nicht mehr. Und also da hat sich dann natürlich auch ein Umdenken entwickelt.
Was hat sich denn konkret so ein bisschen in Bezug auf Firmenkultur?
Ich denke, es wird versucht, diese zum Beispiel Flexibilität zu ermöglichen. Es wird versucht, mehr Freiheit zu geben, mehr Kontrolle, was natürlich auch als enorme Anerkennung von den Betroffenen, also von den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen gewertet wird. Ja. man vertraut mir, ich kann das selbst regeln, das ist eine große Wertschätzung. Mhm. Ja. Das hängt natürlich zusammen, mhm. Ja, dass das sehr positiv konnotiert wird, wenn man das machen kann.
Ja.
Und dann natürlich auch zu sagen, wir fördern die soziale Unterstützung, wir fördern die Kommunikation im Team, wir machen Team-Events, wir lernen uns kennen, auch wenn viele im Homeoffice sind, es muss weiter in Kontakt bestehen. Oder aber man versucht, Büros und Kantinen mitarbeiterfreundlich zu machen. Also sehr viele positive Dinge, wo man denkt, das hält die Leute gesund.
Der Generation Z wird immer vorgeworfen, sie sei faul und weil ich nicht mehr so viel arbeite, kann man aus dem schliessen, dass auch jüngere Menschen weniger in ein Burnout hineinfallen?
Nein, eben nicht. Das ist ein bisschen paradox. So wie ich es erfahren habe, da kann man natürlich keine Statistik daraus machen, nicht? Aber was ich so gesehen habe, ist natürlich, dass junge Leute, die gerade mit der Arbeit erst anfangen, entweder bei den Eltern oder im Umfeld, privaten Umfeld gesehen haben, das kann man kriegen und das ist dann nicht schön, ein Burnout, und auch Respekt davor haben, ja, und das für sich gerne verhindern wollen. Und natürlich spielt Corona auch eine Rolle, weil viele einen Einstieg ins Arbeitsleben gemacht haben in einer Zeit, wo sie wenig persönliche Unterstützung bekommen konnten. Ja, also sie wollten es ganz besonders gut machen, aber eigentlich hatten sie es ganz besonders schwer in diesem Einstieg. Und das hat sicherlich, glaube ich, auch eine Rolle gespielt.
Jetzt über die eigene psychische Verfassung zu reden, ist das eine, aber sich professionelle Hilfe holen, das ist ja dann nochmal ein Schritt. Und dort haben vor allem Männer Mühe, wir haben es vorher schon ein bisschen angetönt, ja. Haben sie in dem Fall mehr Patientinnen als Patienten?
Nein, letztendlich nicht. Die Unterschiede sind nicht so sehr groß. Ja? Denn irgendwann fangen auch Männer an zu reden. Also das ist natürlich so, dass da gesagt wird, ja, die tun es vielleicht später oder die tun es zögerlicher oder so. Aber irgendwann tun sie es dann ja doch. Ja? Ja. Und ich muss natürlich auch sagen, meine Erfahrung speist sich ja aus eher schwerer betroffenen Patienten. Also nicht mal ein leichtes Burnout, sondern wo tatsächlich auch jemand lange durchgehalten hat, nicht? Was natürlich häufig der Fall ist, eben auch bei Männern, nicht? Die, auch wenn das ganze Umfeld sieht, das geht so nicht, der müsste jetzt was tun, ja? Dann no way, machen sie es nicht. Ja? Was natürlich aber auch mit diesen Ängsten, wer ich denn abgestempelt, zu tun hat.
Es war so beim Jatschen Wehrli, wo ich als Patient geredet habe, wo das auch gesagt hat, dass er so lange das nicht wollte wahrhaben und einfach den harten Mann quasi markiert, ja, hat. Und mit mir ist sicher nichts falsch quasi, und bis er dann zusammengebrochen ist.
Ja, genau. Nicht? Burnout ist was für andere, aber nicht für mich. Ja.
Jetzt, was sind so erste Anzeichen für ein Burnout? Also wann muss man aufpassen?
Erste Anzeichen, das ist häufig, wenn man eben nach der Arbeit nicht mehr abschalten kann, wenn man nicht einfach nur aus Interesse an dem Projekt, was man gerade verfolgt, weiter über die Arbeit nachdenkt, was ganz normal ist, ja, sondern eben aufgrund von Ängsten, dass man versagen könnte, dass man es nicht schaffen könnte, dass man in der Konkurrenz nicht gut dasteht. Häufig wird da auch sehr das Umfeld beobachtet, nicht? Wen bevorzugt der Chef und wen nicht und so weiter, dass man da nicht eigentlich über die Arbeit selbst, sondern über die Emotionen, die damit verbunden sind, so ins Grübeln kommt oder in so einen Gedankenkreisen kommt und sich selbst immer mehr anzweifelt und abwertet und gleichzeitig antreibt, dass das so ein Circulus Viciosus wird, in dem wird das Ganze immer schlimmer. Ja? Das ist dann häufig verbunden mit hoher Anspannung, so Schulter-Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, insbesondere Durchschlafstörungen, die dann, ja, weil der Schlaf so wichtig ist für die Gedächtnisbildung und für die Stabilisierung der Konzentration, dann am nächsten Tag oder die Folgezeit eben auch zu einer Leistungsminderung führt, nicht? Dass man eben sich nicht mehr konzentrieren kann, dass man nicht mehr effizient ist, dass man anfängt, einfach nur in den Bildschirm zu starren, nicht? Zu prokrastinieren, heißt es heute, also dass man sich nicht mehr an die Sachen ranmacht, sondern einfach nur noch tut, als ob man da sitzt und was arbeitet.
Was sollte man denn machen, wenn man so etwas spürt?
dann sollte man sich tatsächlich möglichst schnell in Behandlung begeben. Nicht? Einmal zum Hausarzt einen Check machen lassen, einmal Labor machen lassen und dann möglichst schnell eine Beratung. Das muss ja nicht gleich in einer jahrelangen Therapie dann münden, aber eine Beratung, was ist mit mir los und wie kann ich jetzt diesen Teufelskreis verlassen?
Ja. Das muss auch nicht unbedingt gerade eine Klinik sein, oder?
Nein, nein, nein. Also zu Anfang muss das sicherlich nicht gleich eine Klinik sein. Also eine Klinik ist dann erforderlich, wenn jemand das ganz lange rausgezogen hat und dann plötzlich kommt es zu einer Dekompensation, dass jemand selbst seinen Alltag nicht mehr strukturieren kann.
Jetzt, Sie selber sind auch eine sehr gefragte Frau, haben viel gemacht in Ihrem Leben. Was tun Sie jetzt persönlich, um nicht auszubrennen?
Was ich persönlich tue, ist sicherlich das, womit wir gestartet haben, dass ich meine Arbeit einerseits liebe. Ja, ich mache das richtig gerne. Ja, und wenn ich dann aber zu Hause bin, ist auch gut, ist auch fertig. Ja, und dann wende ich mich sehr gerne auch der Natur zu oder dem Wasser oder Schwimmen oder sonstige Dinge. Und was eben auch wichtig ist, ist mit anderen Leuten zusammenkommen und abends noch über dies oder jenes Sonstige reden. Also ein gewichtiges Bein, bei mir ist es die Kunst, im Privatleben zu haben, was mindestens so wichtig ist wie auch die Arbeit.
Das ist «Hallo Gesundheit», der Podcast von der CSS. Heute zum Thema Burnout. Bleiben noch ein bisschen dran. Es kommt gerade noch der Hildburg Porschke, ihr Schlusswort. Wenn ihr noch mehr hören wollt zu Burnout, in der anderen Episode rede ich mit dem Jatschen Wirli. Er hat erst gecheckt, dass er ein Burnout hat, wo er nicht mehr richtig hat können laufen. Heute sagt er, ohne professionelle Hilfe wäre er nicht gesund geworden. In der Klinik hat er angefangen zu schreiben. Am Tag darauf hat er wieder können laufen. Das Gespräch hört ihr wie immer auf allen Podcast-Plattformen oder auf css.ch. So, und jetzt zum Schluss nochmal Hildburg Porschke.
Ja, ein Schlusswort über das Burnout zu finden ist schwierig, weil das Burnout ist ja ein Prozess und auch die Burnout-Forschung ist ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist. Genauso wie die Veränderungen, die notwendig sind, damit wir in Zukunft gut mit den Anforderungen im Arbeitsleben umgehen und wieder entdecken, wie viel Spaß man Arbeit doch auch machen kann. Das, finde ich, ist das Allerwichtigste, nicht? Dass es nicht graue Wolken sind, oh, ich muss arbeiten, sondern ey, es macht Spaß.